Leben ist manchmal wie ein Albtraum. Ich komme da nicht raus. Ich fühle mich verfolgt. Ich brauche Hilfe und Trost. Trost, den ich mir selbst nicht geben kann. So sind wir hier und zusammen, wo immer wir auch gerade sind, im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt, auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Wir singen bzw. hören das erste Lied, Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, aus dem Gesangbuch, die Nummer 396, die Strophen 1 und 6. Wir beten. Gott, so gerne würden wir uns freuen über Friedensmeldungen, über die Heilung von Schwerkranken, über fröhliches und friedliches Zusammensein von Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen, von Fußballfans, Meldungen über Schonung von Mensch und Natur. So gerne würden wir Gnade spüren für unsere kranke Welt, für die Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, für die, die schwer getroffen sind durch Krankheit und Leid, auch durch unerklärbare Gewalt. So gerne würden wir der Wahrheit begegnen, der Antwort auf alle Fragen, dem Arm, der sich schützend um uns legt, dem Wind, der uns Flügel verleiht, der Kraft, die uns Auftrieb gibt. Gott, danach sehnen wir uns in diesen Tagen, weil es nicht so ist, wie wir es uns wünschen. Da sitzen wir in der Schwere unserer Tage und hören Worte und sehen Bilder, die uns nicht vom Hocker reißen. Gott, lass dich hören und gib uns Kraft und Vertrauen. Um mehr wollen wir gar nicht bitten. Amen. Das Bekenntnis Dietrich Bonhoeffers. Er bekennt seinen Glauben, drückt sein Vertrauen aus in schweren Zeiten. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Was kann einem Menschen Trost und Hoffnung geben? Was trägt, wenn die bewährten Fundamente plötzlich weggebrochen sind? Fragen, die sich einzelnen Menschen immer wieder aufdrängen und auch ganzen Völkern. Das ist so eine Menschheitsfrage schlechthin. Was gibt uns Trost und Hoffnung? Oder was kann ich noch glauben? Und da spielt es keine Rolle, welch einer Religion oder Konfession ich angehöre, ob ich überhaupt an ein höheres Wesen glaube. Das Volk Israel ist eine Welt zusammengebrochen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Tempel ist zerstört. Der Tempel, das Haus Gottes mitten in der Hauptstadt Jerusalem. Sichtbarer Ausdruck der Gegenwart Gottes mitten im Leben des Volkes. Der Tempel ist dem Erdboden gleichgemacht. Aber nicht nur das, es herrschen Zerstörung und Krieg. Menschen sind vertrieben. Viele Menschen haben den Überfall nicht überlebt. Menschen sind verstört angesichts des Krieges, des Ausmaßes der Zerstörung. Das Volk liegt am Boden. Es gibt keinen funktionierenden Staat. Was bleibt jetzt noch, wo auch der Tempel in Trümmern liegt? Wo ist Gott? Wenn die Welt so in Trümmern liegt, dann liegt es nahe, sich an Gott zu wenden oder ihn gar für das Elend schuldig zu machen. Welch eine Rolle spielt Gott? Spielt er gar mit uns, mit den Menschen, mit seiner Schöpfung? Alles ist zerstört, was bisher Sicherheit gegeben hat. Und mit dem Tempel scheint auch Gott am Boden zu sein, zusammen mit dem Volk. Was also trägt, wenn die bisherigen Glaubensgewissheiten nicht mehr tragen, wenn auch der Glaube zerstört ist, der Glaube an einen Gott, der immer da ist, der Glaube an einen Gott, der wie eine Mutter ihr Kind in den Armen wiegt, der Glaube an einen Gott, der wie ein Hirte sein Volk leitet und führt. Und jetzt liegt das alles in Trümmern, weil das, was da passiert ist, ein so heftiger Einschlag ist. Plötzlich Tod und Gewalt, Zerstörung und Krieg, so als ginge eine ganze Welt unter, zumindest die Welt, so wie wir sie kannten. Wir sind heute Morgen in einer anderen Welt aufgewacht, hat die Bundesaußenministerin am Morgen des russischen Angriffs gesagt, weil das Unvorstellbare nun wirklich geworden ist, weil die eigenen Gedanken erschüttert wurden, die Gedanken von Frieden und Sicherheit. Plötzlich ist das alles erschüttert, das europäische Haus des Friedens hat starke Risse bekommen. Die Welt, in der wir groß geworden sind und in der wir es uns so gut es geht eingerichtet haben, mit unseren Sicherheiten und Plänen, mit unseren Hoffnungen und Träumen, auch mit dem, was wir brauchen zu einem guten und zufriedenen Leben, damit die Erschütterungen gut abgefangen werden können. Freunde und Familie brauchen wir, materielle Sicherheit, mein Netz, das mich auffängt, das mir Halt gibt. Was noch dazu gehört? Ja, der Glaube natürlich. Die einen glauben an den Fortschritt, andere an das Gute im Menschen, wiederum andere an Gott. Und verbinden damit Geborgenheit und Kraft, Halt und Orientierung, Licht und Liebe, eine Quelle oder einen Hirten. Wer ist Gott eigentlich für mich? Ich bete zu Gott, ich rede von Gott, auch jetzt gerade, ich höre von Gott, aber wer ist das eigentlich? Wie stelle ich mir Gott vor? Oder wie habe ich ihn erfahren? Ich versuche mich ihm anzunähern, so gut und so bruchstückhaft und vorläufig mit Bildern oder mit Worten. Wer bist du, wenn es dich denn gibt? Ich glaube, da kann nur jede und jeder für sich eine Antwort finden. So wie es auch der Prophet tut, der vor mehr als 2500 Jahren aufgetreten ist. Auf eben jenem Trümmerfeld in Israel, ganz schön mutig, in so einer Krise, in so einer Katastrophe das Wort zu ergreifen? Findet er die richtigen Worte? Kann er den Menschen Hoffnung geben und Orientierung, wo alles da niederliegt? Denn danach sehnen sich ja die Menschen. Wir brauchen gute Worte, um leben zu können, um überleben zu können angesichts der Katastrophe. Trost und Hoffnung. Und so tritt er auf, der Prophet der Hoffnung, der Prediger des Trostes. Wir kennen seinen richtigen Namen nicht. Er wird der zweite Jesaja genannt, weil seine Worte im zweiten Teil des Jesaja-Buches stehen. Vier Verse sind es aus Kapitel 54, wo der Prophet quasi als Sprachrohr Gottes auftritt und Gott diese Worte in den Mund legt. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Der Prophet versucht also zu deuten, was geschehen ist. Er versucht, das Unglück zu erklären. Er erzählt von einem Gott, der zornig ist und in diesem Zorn seine Liebe einen kleinen Augenblick abzieht und sich ein wenig verbirgt. Dieses Dunkle, dieser Zorn Gottes ist nur ganz klein und ganz kurz im Vergleich zur großen Barmherzigkeit Gottes und seiner ewigen Gnade, die er seinen Menschen und der Welt schenkt. Aber dieser kleine Augenblick, wo Gott sich uns abwendet, dieser kleine Augenblick reicht und hat Tausenden von Menschen das Leben gekostet, hat Leid über ein Land gebracht, hat ein ganzes Volk traumatisiert. Hatte er sich nicht schon nach der Sintflut geschworen, es nie wieder so weit kommen zu lassen? Hatte Gott nicht den Regenbogen als Zeichen seiner ewigen Treue in den Himmel gesetzt? Und ist das jetzt alles null und nichtig für ihn? Jesaja versucht zu beruhigen. Es ist ja nur ein ganz kleiner Augenblick gewesen, wo Gott nicht da war. Es ist nur ein ganz kleiner Augenblick, in dem der Krieg ausbrach und tausendfaches Leid und Zerstörung bringt. Es ist ja nur ein kleiner Augenblick, in dem Menschen einander Gewalt antun, in dem Kinder aufeinander einstechen. Es ist nur ein kleiner Augenblick, wo ein Amokläufer seine Glaubensgeschwister erschießt. Stopp! Und da komme ich jetzt nicht mehr mit, lieber Prophet, lieber Gotterklärer, denn das klingt für mich doch reichlich zynisch. Gott, der mal einen kleinen Augenblick abwesend ist, so willst du das Unglück dieser Welt, Krieg und Katastrophen erklären und auch das ganz persönliche Leid von Menschen. Gott war eben zornig, aber eben nur diesen ganz winzigen Moment. Eigentlich ist er ja ganz anders. Eigentlich ist er barmherzig und liebevoll die meiste Zeit und bis in alle Ewigkeit. Sorry. Ja, sorry, lieber Prediger, aber da gehe ich nicht mit. Ich glaube nicht, dass Gott spielt. Nicht mit der Welt und auch nicht mit seinen Geschöpfen. Ich glaube nicht, dass Gott das Böse will. Und ich will nicht glauben, dass Gott mal so ist und mal so. Was ist das denn für eine Mutter, die sich mal um ihr Kind kümmert und es dann noch mal wieder alleine lässt? Was ist das für ein Vater, der seinen Sohn in den Arm nimmt und dann noch wieder schlägt? Bist du auch so Gott, so launisch, so willkürlich, so unberechenbar? Ich weigere mich, alles Gott in die Schuhe zu schieben. Gott hat uns geschaffen. Wir sind seine Geschöpfe. Wir sollen die Erde bewohnen und uns kümmern. Wir haben einen Geist, wir haben Gefühle und wir haben auch die Freiheit. Die Freiheit, so oder so zu handeln, zum Guten oder zum Bösen. Wozu ist der Mensch fähig? Er ist zu allem fähig, zu Liebe und Hass, zu Gemeinschaft und Zerstörung, zu Krieg und Frieden. Da muss ich Gott gar nicht für alles in der Welt verantwortlich machen. Und doch glaube ich, dass du recht hast mit dem, was du weiter sagst, lieber Prophet, denn du sprichst dennoch von einem großen Trost. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, spricht Gott der Erbarmer. Auch wenn alles fällt und du keinen festen Grund mehr unter deinen Füßen spüren kannst, bist du dennoch umgeben von Gottes Erbarmen. Quasi so die Rückseite der Freiheit, die Gott uns schenkt. Diese Rückseite ist seine Liebe, mit der er uns umhüllt. Gott wird retten. Nicht unbedingt vor der Katastrophe, aber durch die Katastrophe hindurch. Ich weiß, das strapaziert meine Geduld, auch meinen Glauben. Denn wie viel endet in einer Katastrophe, ohne dass Rettung in Sicht ist? Kann ich Jesaja dann auch zustimmen, wenn für mich das Ende kommt? Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass das Versprechen seiner Treue auch mir gilt. Und auch dann, wenn es für mich dunkel wird. Könnte es nicht sein, so hat mal jemand gesagt, dass die Dunkelheit, die wir gerade erleben, nicht die Dunkelheit des Grabes ist, sondern die Dunkelheit des Mutterleibes vor der Geburt? Hört sich vielleicht auch zynisch an für die es gerade dunkel geworden ist. Aber diese Hoffnung möchte ich dennoch festhalten. Der Hoffnung, dass es eine Kraft gibt, die uns trägt und hält, wenn alles fällt. Und ich möchte diese Hoffnung für andere am Leben erhalten. Amen. Wir singen bzw. hören das nächste Lied aus dem Gesangbuch, die Nummer 398, die Strophen 1 und 2. In dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, denn mit deinem Leidensweg hast du uns gezeigt, dass wir auch in den dunklen Momenten unseres Lebens nicht alleine sind. Auch du hast gezweifelt. Auch dir sind die Gewissheiten weggebrochen. Du hast mit deinem Vater, unserem Gott, gehadert. Gott war für dich in aller Ferne nicht zu erkennen als der liebende Vater, als die sorgende Mutter. Du fühltest dich verlassen. Du bist den Weg gegangen. Der führte dich durch das Dunkel in das Licht des neuen Lebens, durch die Katastrophe und die Gottesferne hindurch. Und so wie du in höchster Not gebetet hast, wie du deinen Schmerz und deine Verzweiflung auf Gott geworfen hast, so beten auch wir jetzt. Gott, im Vertrauen auf deine liebevolle Gegenwart bitten wir dich für die Traurigen, für die Enttäuschten, für die, die mit sich zu kämpfen haben, stelle ihnen Menschen an ihre Seite, die ihre Schwere aushalten und mittragen. Wir denken an Menschen, die sich danach sehnen, hoffen und vertrauen zu können. Gib ihnen Erfahrungen der Annahme und Zuwendung, die ihnen helfen, sich wieder dem Leben zuwenden zu können. Stärke die Menschen, die sich in ihre Mitmenschen einfühlen und sie trösten können. Segne diese Gabe. Schenke uns allen einen wachen Blick für die Trostbedürftigen in unserer Umgebung. Schenke uns ein Gespür für die Momente, in denen ein gutes Wort oder eine liebevolle Geste nötig sind. Gott, lass uns nicht allein, uns ganz persönlich nicht und auch nicht die Welt, die du geschaffen hast. Lass uns immer wieder Trost und Hoffnung finden und Kraft, so wie dein Sohn. Du hast ihn nicht dem Tod überlassen. Er hat ihn geschmeckt, so bitter wie er war. Er hat die Hölle durchlitten. Aber du hast Jesus befreit und neues Leben geschenkt. Und er hat sich dir ganz anvertraut. Und in diesem Vertrauen beten auch wir gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So bitten wir dich, Gott, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über unserem Leben und sei uns gnädig. Wende uns dein freundliches Angesicht zu und schenke uns Frieden. Amen. Wir hören noch ein Nachspiel von Felix Mendelssohn.